song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia.
Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute nochmal ein Stück aus Die Buddenbrooks von Thomas Mann. Die komplette, ungekürzte Lesung gibt es im Moment für Sie in der ARD Audiothek. Nun befinden wir uns an der Stelle, die mit der Geburt von Clara beginnt. Der stolze Vater schreibt in die Familienchronik, ein dickes Goldschnittheft voller Dankbarkeit, dass er es gut gehabt habe in seinem Leben. Und er blättert zurück zur ersten Ehe seines Vaters, aus der Halbbruder Gotthold stammt, der wegen einer unstandesgemäßen Ehe verstoßen worden ist. Nun aber seinen Anteil am neu gekauften Haus fordert. Hier liest Thomas Sabacher.
Der Konsul schlug die Blätter auf, die stärker und rauer waren als das Papier, das er selbst hineingeheftet und die schon zu vergilben begannen. Ja, Johann Buddenbrook musste diese erste Gattin, die Tochter eines Bremer Kaufmannes, in rührender Weise geliebt haben und das eine kurze Jahr, das er an ihrer Seite hatte verleben dürfen, schien sein schönstes gewesen zu sein. »L'année la plus heureuse de ma vie«, stand dort, mit einer krausen Wellenlinie unterstrichen, auf die Gefahr hin, dass Madame Antoinette es las. Dann aber war Gotthold gekommen, und das Kind hatte Josephinen zugrunde gerichtet. Wunderliche Bemerkungen standen, was dies betrifft, auf dem rauen Papier. Johann Buddenbrook schien dieses neue Wesen ehrlich und bitterlich gehasst zu haben, von dem Augenblick an, wo seine ersten kecken Regungen der Mutter grässliche Schmerzen bereitet hatten. Gehasst zu haben, bis es gesund und lebhaft zur Welt kam, während Josephine, den blutleeren Kopf in die Kissen gewühlt, verschied. Und niemals diesem skrupellosen Eindringling, der kräftig und sorglos heranwuchs, den Mord der Mutter verziehen zu haben. Der Konsul verstand das nicht. Sie starb, dachte er, indem sie die hohe Pflicht des Weibes erfüllte. Und ich hätte die Liebe zu ihr zärtlich auf das Wesen übertragen, dem sie das Leben schenkte und das sie mir scheidend hinterließ. Er aber, der Vater, hat in seinem ältesten Sohne nie etwas anderes als den ruchlosen Zerstörer seines Glückes erblickt. Dann, später, hatte er sich mit Antoinette Duchamp, dem Kinde einer reichen und hochangesehenen Hamburger Familie, vermählt, und respektvoll und aufmerksam hatten die beiden nebeneinander gelebt. Der Konsul blätterte hin und her im Hefte. Er las, ganz hinten, die kleinen Geschichten seiner eigenen Kinder, wann Tom die Masern und Antonie die Gelbsucht gehabt und Christian die Windpocken überstanden hatte. Er las von den verschiedenen Reisen nach Paris, der Schweiz und Marienbad, die er mit seiner Gattin unternommen, und schlug zurück bis zu den pergamentartigen, eingerissenen, gelbgesprenkelten Blättern, die der alte Johann Buddenbrook, der Vater des Vaters, mit blassgrauer Tinte in weitläufigen Schnörkeln beschrieben hatte. Diese Aufzeichnungen begannen mit einer weitläufigen Genealogie, welche die Hauptlinie verfolgte. Wie am Ende des 16. Jahrhunderts ein Buddenbrook, der älteste der bekannt, in Parchim gelebt und sein Sohn zu Grabau Ratsherr geworden sei. Wie ein fernerer Buddenbrook, Gewandschneider seines Zeichens, zu Rostock geheiratet, sich sehr gut gestanden, was unterstrichen war, und eine ungemeine Menge von Kindern gezeugt habe, Tote und Lebendige, wie es gerade kam. Wiederum einer, der schon Johann geheißen, als Kaufmann zu Rostock verblieben und wie schließlich am Ende und nach manchem Jahr des Konsuls Großvater hierher gekommen sei und die Getreidefirma gegründet habe. Von diesem Vorfahren waren schon alle Daten bekannt. Wann er die Frieseln und wann die echten Blattern gehabt, war treu verzeichnet. Wann er vom dritten Boden auf die Darre gestürzt und am Leben geblieben, obgleich eine Menge Balken im Wege gewesen seien, und wann er in ein hitzig Fieber mit Raserei verfallen, stand reinlich vermerkt. Und er hatte seinen Notizen manche gute Ermahnung an seine Nachkommen hinzugefügt, von denen sorgfältig in hoher gotischer Schrift gemalt und umrahmt der Satz hervorstach: »Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können.« Und dann war umständlich nachgewiesen, dass ihm die alte, zu Wittenberg gedruckte Bibel zugehöre und dass sie auf seinen Erstgeborenen und wiederum auf dessen Ältesten übergehen solle. Konsul Buddenbrook zog die Ledermappe zu sich heran, um dies oder jenes der übrigen Papiere herauszugreifen und zu überlesen. Da waren uralte, gelbe, zerrissene Briefe, welche sorgende Mütter an ihre in der Fremde arbeitenden Söhne geschrieben hatten und die vom Empfänger mit der Bemerkung versehen waren, wohl empfangen und den Inhalt beherzigt. Da waren Bürgerbriefe mit Wappen und Siegel der Freien und Hansestadt, Policen, Gratulationspoeme und Patenbriefe. Da waren diese rührenden Geschäftsbriefe, die etwa der Sohn an den Vater und Kompagnon aus Stockholm oder Amsterdam geschrieben, die mit einer Beruhigung in Betreff des ziemlich gesicherten Weizens die dringende Bitte verbanden, sogleich Frau und Kinder zu grüßen. Da war ein besonderes Tagebuch des Konsuls über seine Reise durch England und Brabant, ein Heft, auf dessen Umschlag ein Kupfer das Edinburgher Schloss mit dem Grasmarkte darstellte. Da waren als traurige Dokumente die bösen Briefe Gottholds an seinen Vater und schließlich als heiterer Abschluss das letzte Festgedicht Jean-Jacques Hofstedes. Ein feines, eiliges Klingeln ließ sich vernehmen. Der Kirchturm droben, auf dem mattfarbigen Gemälde, das über dem Sekretär hing und einen altertümlichen Marktplatz darstellte, besaß eine wirkliche Uhr, die nun auf ihre Weise 10 schlug. Der Konsul verschloss die Familienmappe und verwahrte sie sorgfältig in einem hinteren Fache des Sekretärs. Dann ging er ins Schlafzimmer hinüber. Hier waren die Wände mit dunklem, großgeblümtem Tuche ausgeschlagen, dem gleichen Stoffe, aus dem die hohen Gardinen des Wochenbettes bestanden. Eine Stimmung von Erholung und Frieden nach überstandenen Ängsten und Schmerzen lag in der Luft, die vom Ofen noch leise erwärmt, mit einem Mischgeruch von Eau de Cologne und Medikamenten durchsetzt war. Die geschlossenen Vorhänge ließen das Licht nur dämmernd herein. Über die Wiege gebeugt standen die beiden Alten nebeneinander und betrachteten das schlafende Kind. Die Konsulin aber, in einer eleganten Spitzenjacke, das rötliche Haar aufs Beste frisiert, streckte, ein wenig bleich noch, aber mit einem glücklichen Lächeln ihrem Gatten die schöne Hand entgegen, an deren Gelenk auch jetzt ein goldenes Armband leise klirrte. Sie wandte dabei, nach ihrer Gewohnheit, die Handfläche so weit als möglich herum, was die Herzlichkeit der Bewegung zu erhöhen schien. »Nun, Betsy, wie geht es?« »Vortrefflich, vortrefflich, mein lieber Jean.« Ihre Hand in der seinen, näherte er, den Eltern gegenüber, sein Gesicht dem Kinde, das rasch und geräuschvoll Luft holte, und atmete während einer Minute den warmen, gutmütigen und rührenden Duft ein, der von ihm ausging. »Gott segne dich«, sagte er leise, indem er die Stirn des kleinen Wesens küsste, dessen gelbe, runzlige Fingerchen eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Hühnerklauen besaßen. »Sie hat prächtig getrunken«, bemerkte Madame Antoinette. »Sieh nur, sie hat stupende zugenommen.«
»Wollt ihr mir glauben, dass sie Netten ähnlich sieht?«
Johann Buddenbrooks Gesicht strahlte heute geradezu vor Glück und Stolz. »Blitzschwarze Augen hat sie, hole mich der Teufel.« Die alte Dame wehrte bescheiden ab. »Ach, wie kann man schon jetzt von einer Ähnlichkeit sprechen?« Du willst zur Kirche, Jean?
Ja, es ist 10. Hohe Zeit also. Ich warte auf die Kinder.
Und die Kinder ließen sich bereits hören. Sie lärmten ungebührlich auf der Treppe, während man das beruhigende Zischen Clotildens vernahm. Dann aber traten sie in ihren Pelzmäntelchen, denn in der Marienkirche war es natürlich noch winterlich, leise und vorsichtig herein, erstens wegen der kleinen Schwester und zweitens, weil es nötig war, sich vor dem Gottesdienste zu sammeln. Ihre Gesichter waren rot und erregt. Welch ein Festtag heute! Der Storch, ein Storch mit braven Muskeln, entschieden, hatte außer dem Schwesterchen noch allerlei Prachtvolles mitgebracht. Eine neue Schulmappe mit Seehundsfell für Thomas, eine große Puppe mit wirklichem, dies war das Außerordentliche, mit wirklichem Haar für Antonie, ein buntes Bilderbuch für die artige Clotilde, die sich aber still und dankbar fast ausschließlich mit den Zuckertüten beschäftigte, die gleichfalls eingetroffen waren, und für Christian ein komplettes Kasperle-Theater mit Sultan, Tod und Teufel. Sie küssten ihre Mutter und durften rasch noch einmal behutsam hinter die grünseidene Gardine blicken, worauf sie mit dem Vater, der seinen Pellerinenmantel übergeworfen und das Gesangbuch zur Hand genommen hatte, schweigend und ruhigen Schrittes zur Kirche zogen, gefolgt von dem durchdringenden Geschrei des neuen Familienmitgliedes, das plötzlich erwacht war. 2. Zum Sommer, im Mai vielleicht schon oder im Juni, zog Toni Buddenbrook immer zu den Großeltern vors Burgtor hinaus, und zwar mit heller Freude. Es lebte sich gut dort draußen im Freien, in der luxuriös eingerichteten Villa mit weitläufigen Nebengebäuden, Dienerschaftswohnungen und Remisen und dem ungeheuren Obst-, Gemüse- und Blumengarten, der sich schräg abfallend bis zur Trave hinunterzog. Die Krögers lebten auf großem Fuße, und obgleich ein Unterschied bestand zwischen diesem blitzblanken Reichtum und dem soliden, wenn auch ein wenig schwerfälligen Wohlstand in Tonis Elternhause, so war es augenfällig, dass bei den Großeltern alles immer noch um 2 Grade prächtiger war als zu Hause. Und das machte Eindruck auf die junge Demoiselle Buddenbrook. An eine Tätigkeit im Hause oder gar in der Küche war hier niemals zu denken. Während in der Mengstraße der Großvater und die Mama wohl gleichfalls nicht viel Gewicht darauf legten, der Vater aber und die Großmama sie oft genug mahnten, den Staub zu wischen und ihr die ergebene, fromme und fleißige Cousine Tilda als Muster vorhielten. Die feudalen Neigungen der mütterlichen Familie regten sich in dem kleinen Fräulein, wenn sie vom Schaukelstuhle aus der Zofe oder dem Diener einen Befehl erteilte. 2 Mädchen und ein Kutscher gehörten außer ihnen zum Personale der alten Herrschaften. Was man sagen mag, so ist es etwas Angenehmes, wenn beim Erwachen morgens in dem großen, mit hellem Stoff tapezierten Schlafzimmer die erste Bewegung der Hand eine schwere Atlas-Steppdecke trifft. Und es ist nennenswert, wenn zum ersten Frühstück vorne im Terrassenzimmer, während durch die offene Glastür vom Garten die Morgenluft hereinstreicht, statt des Kaffees oder des Tees eine Tasse Schokolade verabreicht wird. Ja, jeden Tag Geburtstagsschokolade mit einem dicken Stück feuchten Napfkuchens. Dieses Frühstück freilich musste Toni, abgesehen von den Sonntagen, ohne Gesellschaft einnehmen, da die Großeltern lange nach Beginn der Schulzeit herunterzukommen pflegten. Wenn sie ihren Kuchen zur Schokolade verzehrt hatte, so ergriff sie die Büchermappe, trippelte die Terrasse hinunter und schritt durch den wohlgepflegten Vorgarten. Sie war höchst niedlich, die kleine Toni Buddenbrook. Unter dem Strohhut quoll ihr starkes Haar, dessen Blond mit den Jahren dunkler wurde, natürlich gelockt hervor, und die ein wenig hervorstehende Oberlippe gab dem frischen Gesichtchen mit den graublauen, munteren Augen einen Ausdruck von Keckheit, der sich auch in ihrer graziösen kleinen Gestalt wiederfand. Sie setzte ihre schmalen Beinchen in den schneeweißen Strümpfen mit einer wiegenden und elastischen Zuversichtlichkeit. Viele Leute kannten und begrüßten die kleine Tochter des Konsuls Buddenbrook, wenn sie durch die Gartenpforte in die Kastanienallee hinaustrat. Eine Gemüsefrau vielleicht, die ihre große Strohschute mit hellgrünen Bändern auf dem Kopf in ihrem Wägelchen vom Dorfe hereinkutschierte, rief ihr ein freundliches »Guten Morgen, Oak Mamselling« zu, und der große Kornträger Matthiesen, der in seinem schwarzen Habit mit Pumphosen, weißen Strümpfen und Schnallenschuhen vorüberging, nahm vor Ehrerbietung sogar seinen rauen Zylinder ab. Toni blieb ein bisschen stehen, um auf ihre Nachbarin Julchen Hagenström zu warten, mit der sie den Schulweg zurückzulegen pflegte. Das war ein Kind mit etwas zu hohen Schultern und großen, blanken, schwarzen Augen, das nebenan in der völlig vom Weinlaub bewachsenen Villa wohnte. Ihr Vater, Herr Hagenström, dessen Familie noch nicht lange am Orte ansässig war, hatte eine junge Frankfurterin geheiratet, eine Dame mit außerordentlich dickem schwarzen Haar und den größten Brillanten der Stadt an den Ohren, die übrigens Semlinger hieß. Herr Hagenström, welcher Teilhaber einer Exportfirma Strunk und Hagenström war, entwickelte in städtischen Angelegenheiten viel Eifer und Ehrgeiz, hatte jedoch bei Leuten mit strengeren Traditionen, den Möllendorfs, Langhals und Buddenbrooks, mit seiner Heirat einiges Befremden erregt und war, davon abgesehen, trotz seiner Rührigkeit als Mitglied von Ausschüssen, Kollegien, Verwaltungsräten und dergleichen nicht sonderlich beliebt. Er schien es darauf abgesehen zu haben, den Angehörigen der alteingesessenen Familien bei jeder Gelegenheit zu opponieren, ihre Meinungen auf schlaue Weise zu widerlegen, die seine dagegen durchzusetzen und sich als weit tüchtiger und unentbehrlicher zu erweisen als sie. Konsul Buddenbrook sagte von ihm, »Hinrich Hagenström ist aufdringlich mit seinen Schwierigkeiten. Er muss es geradezu auf mich persönlich abgesehen haben. Wo er kann, behindert er mich. Heute gab es eine Szene in der Sitzung der Zentralarmendeputation, vor ein paar Tagen im Finanzdepartement.« Und Johann Buddenbrook fügte hinzu, »Ein oller Stänker.« Ein anderes Mal kamen Vater und Sohn zornig und deprimiert zu Tische. Was passiert sei? Ach, nichts. Eine große Lieferung Roggen nach Holland sei ihnen verloren gegangen. Strunk und Hagenström hätten sie ihnen vor der Nase weggeschnappt. Ein Fuchs, dieser Hinrich Hagenström. Solche Äußerungen hatte Toni oft genug angehört, um gar nicht zum Besten gegen Julchen Hagenström gestimmt zu sein. Sie gingen gemeinsam, weil sie einmal Nachbarinnen waren, aber meistens ärgerten sie einander. »Mein Vater hat 1000 Taler«, sagte Julchen und glaubte entsetzlich zu lügen. »Deiner vielleicht?« Toni schwieg vor Neid und Demütigung. Dann sagte sie ganz ruhig und beiläufig, »Meine Schokolade hat eben furchtbar gut geschmeckt. Was trinkst du eigentlich zum Frühstück, Julchen?« »Ja, ehe ich es vergesse«, antwortete Julchen, »möchtest du gern einen von meinen Äpfeln haben?« »Ja? Päh, ich gebe dir aber keinen.« Und dabei kniff sie ihre Lippen zusammen und ihre schwarzen Augen wurden feucht vor Vergnügen. Manchmal ging Julchens Bruder Hermann, ein paar Jahre älter als sie, gleichzeitig zur Schule. Sie besaß noch einen zweiten Bruder namens Moritz, aber dieser war kränklich und war zu Hause unterrichtet. Hermann war blond, aber seine Nase lag ein wenig platt auf der Oberlippe. Auch schmatzte er beständig mit den Lippen, denn er atmete nur durch den Mund. »Unsinn«, sagte er, »Papa hat viel mehr als 1000 Taler.« Das Interessante an ihm aber war, dass er als zweites Frühstück zur Schule nicht Brot mitnahm, sondern Zitronensemmel. Ein weiches, ovales Milchgebäck, das Korinthen enthielt und das er sich zum Überfluss mit Zungenwurst oder Gänsebrust belegte. Dies war so sein Geschmack. Für Toni Buddenbrook war das etwas Neues. Zitronensemmel mit Gänsebrust. Übrigens musste es gut schmecken. Und wenn er sie in seine Blechbüchse blicken ließ, so verriet sie den Wunsch, ein Stück zu probieren. Eines Morgens sagte Hermann, »Ich kann nichts entbehren, Toni. Aber morgen werde ich ein Stück mehr mitbringen, und das soll für dich sein, wenn du mir etwas dafür wiedergeben willst.« Nun, am nächsten Morgen trat Toni in die Allee hinaus und wartete 5 Minuten, ohne dass Julchen gekommen wäre. Sie wartete noch 1 Minute, und dann kam Hermann allein. Er schwenkte seine Frühstücksdose am Riemen hin und her und schmatzte leise. »Na?« sagte er. Hier ist eine Zitronensemmel mit Gänsebrust. Es ist nicht einmal Fett daran. Das pure Fleisch. Was gibst du mir dafür?
Ja, einen Schilling vielleicht?« fragte Toni. Sie standen mitten in der Allee.
»Einen Schilling«, wiederholte Hermann. Dann schluckte er hinunter und sagte, »Nein, ich will etwas anderes haben.«
»Was denn?« fragte Toni.
Sie war bereit, alles Mögliche für den Leckerbissen zu geben.
»Einen Kuss«, rief Hermann Hagenström, schlang beide Arme um Toni und küsste blindlings darauf los, ohne ihr Gesicht zu berühren, denn sie hielt mit ungeheurer Gelenkigkeit den Kopf zurück, stemmte die linke Hand mit der Büchermappe gegen seine Brust und klatschte mit der rechten 3 oder 4 Mal aus allen Kräften in sein Gesicht. Er taumelte zurück. Aber im selben Augenblick fuhr hinter einem Baume Schwester Julchen wie ein schwarzes Teufelchen hervor, warf sich zischend vor Wut auf Toni, riss ihr den Hut vom Kopf und zerkratzte ihr die Wangen aufs Jämmerlichste. Seit diesem Ereignis war es beinahe zu Ende mit der Kameradschaft. Übrigens hatte Toni sicherlich nicht aus Schüchternheit dem jungen Hagenström den Kuss verweigert. Sie war ein ziemlich keckes Geschöpf, das mit seiner Ausgelassenheit seinen Eltern, im Besonderen dem Konsul, manche Sorge bereitete. Und obgleich sie ein intelligentes Köpfchen besaß, das flink in der Schule erlernte, was man begehrte, so war ihr Betragen in so hohem Grade mangelhaft, dass schließlich sogar die Schulvorsteherin, welche Fräulein Agathe Vermehren hieß, ein wenig schwitzend vor Verlegenheit in der Mengstraße erschien und der Konsulin höflichst anheimgab, der jungen Tochter eine ernstliche Ermahnung zuteil werden zu lassen, denn dieselbe habe sich, trotz vieler liebevoller Verwarnungen, auf der Straße aufs Neue offenkundigen Unfugs schuldig gemacht. Es war kein Schade, dass Toni auf ihren Gängen durch die Stadt alle Welt kannte und mit aller Welt plauderte. Der Konsul zumal war hiermit einverstanden, weil es keinen Hochmut, sondern Gemeinsinn und Nächstenliebe verriet. Sie kletterte gemeinsam mit Thomas in den Speichern an der Trave zwischen den Mengen von Hafer und Weizen umher, die auf den Böden ausgebreitet waren. Sie schwatzte mit den Arbeitern und den Schreibern, die dort in den kleinen dunklen Comptoirs zu ebener Erde saßen. Ja, sie half sogar draußen beim Aufwinden der Säcke. Sie kannte die Schlachter, die mit ihren weißen Schürzen und Mulden durch die breite Straße wanderten. Sie kannte die Milchfrauen, die mit ihren Blechkannen vom Lande hereinkamen und ließ sich manchmal ein Stück von ihnen kutschieren. Sie kannte die graubärtigen Meister in den kleinen hölzernen Goldschmiedbuden, die in die Marktarkaden hineingebaut waren, die Fisch-, Obst- und Gemüsefrauen auf dem Markte sowie die Dienstmänner, die an den Straßenecken ihren Tabak kauten. Gut und schön. Aber ein bleicher, bartloser Mensch, dessen Alter nicht zu bestimmen ist und der morgens mit einem traurigen Lächeln in der breiten Straße zu Lustwandeln pflegt, kann nichts dafür, wenn er gezwungen ist, bei jedem plötzlichen Laut, den man ausstößt, zum Beispiel »Ha« oder »Ho«, auf einem Beine zu tanzen. Und dennoch ließ Toni ihn tanzen, sobald sie ihn zu Gesichte bekam. Es ist ferner nicht schön, eine ganz winzige kleine Frau mit großem Kopfe, welche die Gewohnheit hat, bei jeder Witterung einen ungeheuren, durchlöcherten Schirm über sich aufgespannt zu halten, beständig durch Rufe wie »Schirmadame« oder »Champignon« zu betrüben. Und es ist tadelnswert, wenn man mit 2 oder 3 gleichgesinnten Freundinnen vor dem Häuschen der alten Puppenliese erscheint, die in einer engen Tüte bei der Johannesstraße mit wollenen Puppen handelt und allerdings ganz merkwürdig rote Augen hat, dort aus Leibeskräften die Glocke zieht und, wenn die Alte herauskommt, mit falscher Freundlichkeit fragt, ob hier vielleicht Herr und Madame Spucknapf wohnen, worauf man mit großem Gekreisch davonrennt. Das alles aber tat Toni Buddenbrook, und zwar, wie es schien, mit völlig gutem Gewissen. Denn wurde ihr von Seiten irgendeines Gequälten eine Drohung zuteil, so musste man sehen, wie sie einen Schritt zurücktrat, den hübschen Kopf mit der vorstehenden Oberlippe zurückwarf und ein halb entrüstetes, halb mokantes »Pah« hervorstieß, als wollte sie sagen, »Wage es nur, mir etwas anhaben zu wollen. Ich bin Konsul Buddenbrooks Tochter, wenn du es vielleicht nicht weißt.« Sie ging in der Stadt wie eine kleine Königin umher,
die sich das gute Recht vorbehält, freundlich oder grausam zu sein, je nach Geschmack und Laune. 3. Jean-Jacques Hofstede hatte, was die beiden Söhne des Konsuls Buddenbrook anging, sicherlich ein treffendes Urteil gefällt. Thomas, der seit seiner Geburt bereits zum Kaufmann und künftigen Inhaber der Firma bestimmt war und die realwissenschaftliche Abteilung der alten Schule mit den gotischen Gewölben besuchte, war ein kluger, regsamer und verständiger Mensch, der sich übrigens aufs Köstlichste amüsierte, wenn Christian, welcher Gymnasiast war und nicht weniger Begabung, aber weniger Ernsthaftigkeit zeigte, mit ungeheurem Geschick die Lehrer nachahmte, im Besonderen den tüchtigen Herrn Marcellus Stengel, der im Singen, Zeichnen und derartigen lustigen Fächern den Unterricht erteilte. Herr Stengel, aus dessen Westentaschen stets ein halbes Dutzend wundervoll gespitzter Bleistifte hervorstarrte, trug eine fuchsrote Perücke und einen offenen, hellbraunen Rock, der ihm fast bis an die Knöchel reichte, besaß Vatermörder, die sogar noch seine Schläfen bedeckten, und war ein witziger Kopf, der philosophische Unterscheidungen liebte, wie etwa: »Du sollst eine Linie machen, mein gutes Kind, und was machst du? Du machst einen Strich.« Er sagte »Line« statt »Linie«. Oder zu einem Faulen: »Du sitzest in Quarta nicht Jahre, will ich dir sagen, sondern Jahren.« Wobei er »Quarta« statt »Quarta« sagte und nicht »Jahre«, sondern beinahe »Schare« aussprach. Sein Lieblingsunterricht bestand darin, in der Gesangsstunde das schöne Lied »Der grüne Wald« üben zu lassen, wobei einige Schüler auf den Korridor hinausgehen mussten, um, wenn der Chorus angestimmt hatte, »Wir ziehen so fröhlich durch Feld und Wald«, ganz leise und vorsichtig das letzte Wort als Echo zu wiederholen. Waren jedoch Christian Buddenbrook, sein Vetter Jürgen Kröger oder sein Freund Andreas Giesecke, Sohn des Branddirektors, hiermit beamtet, so werfen sie, statt das zarte Echo zu vollführen, den Kohlenkasten die Treppe hinunter und mussten nachmittags um 4 Uhr in der Wohnung des Herrn Stengel nachsitzen. Hier ging es ziemlich behaglich zu. Herr Stengel hatte alles vergessen und befahl seiner Haushälterin, den Schülern Buddenbrook, Kröger und Giesecke je eine Tasse Kaffee zu verabreichen, worauf er die jungen Herren wieder entließ. In der Tat, die vortrefflichen Gelehrten, die unter der freundlichen Herrschaft eines humanen, tabakschnupfenden alten Direktors in den Gewölben der alten Schule, einer ehemaligen Klosterschule, ihres Amtes walteten, waren harmlose und gutmütige Leute, einig in der Ansicht, dass Wissenschaft und Heiterkeit einander nicht ausschlössen und bestrebt, mit Wohlwollen und Behagen zu Werke zu gehen. Es war da in den mittleren Klassen ein ehemaliger Prediger, der im Lateinischen unterrichtete, ein gewisser Pastor Hirte, ein langer Herr mit braunem Backenbart und munteren Augen, dessen Lebensglück geradezu in dieser Übereinstimmung seines Namens mit seinem Titel bestand und der nicht oft genug die Vokabel Pastor sich übersetzen lassen konnte. Seine Lieblingsredensart lautete »grenzenlos borniert«, und es ist niemals aufgeklärt worden, ob dies ein bewusster Scherz war. Beabsichtigte er aber, seine Schüler völlig zu verblüffen, so gebot er über die Kunst, die Lippen in den Mund zu klemmen und sie wieder hinauszuschnellen in einer Art, dass es knallte wie ein springender Champagnerpfropfen. Er liebte es, mit langen Schritten im Klassenzimmer umherzugehen und einzelnen Schülern mit ungeheurer Lebhaftigkeit ihr ganzes zukünftiges Leben zu erzählen, und zwar zu dem ausgesprochenen Zwecke, ihre Fantasie ein bisschen anzuregen. Dann aber ging er ernstlich zur Arbeit über, das heißt, er überhörte die Verse, die er über Genusregeln, er sagte Genussregeln und allerhand schwierige Konstruktionen mit wirklichem Geschick gedichtet hatte. Verse, die Pastor Hirte mit unaussprechlich triumphierender Betonung des Rhythmus und der Reime hervorbrachte. Toms und Christians Jugendzeit, es ist nichts Bedeutendes davon zu melden. In jenen Tagen herrschte Sonnenschein im Hause Buddenbrook, wo in den Comptoirs die Geschäfte so ausgezeichnet gingen.
Thomas Sabacher liest die Buddenbrooks, die komplette Lesung, alle 71 Folgen ungekürzt in der ARD-Audiothek, kostenlos für Sie zum Abrufen. Und Montag beginnt dann eine neue Lesung. Pascal Audus liest den Roman »Der letzte Sommer der Tauben«. von Abbaskida.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Nach der Freilassung des ehemaligen britischen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor gehen die Ermittlungen wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs weiter. Der Bruder von König Charles war gestern in Norfolk im Osten Englands festgenommen und verhört worden, weil er in seiner früheren Funktion als Handelsbeauftragter dem Investmentbanker Epstein vertrauliche Daten weitergegeben haben soll. Laut unserer Korrespondentin in London, Gabi Biesinger, wird aber offenbar auch wegen einer möglichen Beteiligung am Menschenhandel ermittelt.
Unabhängig jetzt von dieser Festnahme und Befragung gestern gibt es 8 verschiedene Polizeikräfte in verschiedenen Ecken des Vereinigten Königreichs, die an verschiedenen Ansatzpunkten Spuren aus diesen Epstein-Files verfolgen. Und da geht es auch nochmal darum, dass es ja eben Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung auch gegen Andrew gab. Es geht darum, dass Epstein ja Flüge mit seinem Privatflugzeug abgewickelt hat über britische